Willkommen bei Tragisch aber geil, dem Podcast von und mit Barbie Breakout, präsentiert von Milchmusik. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil. Yes, dem Super-Podcast von und mit mir, der Barbie Breakout. Hi. Hello, es ist schon wieder 2 Wochen her, dass wir gesprochen haben. Ich hatte in der Zwischenzeit viel zu tun. Unter anderem habe ich mein jährliches Special zum Welt-AIDS-Tag vorbereitet. Wir haben das ja in der Vergangenheit immer als Livestream gemacht. Da sind wir aber letztes Jahr mit der Technik so auf den Bauch gefallen, dass alles ready to go war und wir saßen live im Studio und plötzlich ging der Ton nicht. Und das wurde auch nicht besser. Und dann haben wir schnell umschalten müssen, weil ja 1000 Leute online gewartet haben, um das anzugucken. Und dann haben wir es am Ende irgendwie schäbig auf Instagram live gemacht mit einem schiefgestellten Handy. Und es war alles unscharf und es ist alles schlimm. Deswegen, weil ich die Tradition nicht aufgeben wollte und weil wir gesagt haben, wir können das besser als das, was da letztes Jahr passiert ist, haben wir es dieses Jahr pre-recorded. So, das Ganze kommt am 1.12. raus, nämlich am Welt-AIDS-Tag. Der Tag, an dem wir nicht nur den Menschen gedenken, die wir schon an AIDS verloren haben, sondern auch, also ich mache es mir an dem Tag zur Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Leute Aufklärung erfahren, dass sie Fragen stellen können, dass sie lernen, auch wenn es sie selber nicht betrifft, wie der Alltag eines HIV-Positiven so aussieht und was sie vielleicht machen können, um das alles ein bisschen einfacher zu machen. So, das fertige Ding könnt ihr dann sehen am 1.12. ab 19 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Den Link packen wir in die Shownotes und das mache ich zusammen mit meinem HIV-Schwerpunktarzt Dr. Ingo Auchlast. Wir beantworten da alle Fragen, die ihr geschickt habt und ja, ne? Dann will ich noch hinweisen auf einen Film, der heißt 40 Jahre AIDS von meinem Freund Jobst Knigge, der am 1.12. um 19 Uhr auf Arte läuft. Ihr könnt ihn aber auch jetzt schon in der Mediathek schauen. Den Link packe ich ebenfalls in die Shownotes. Und da habe ich mitgewirkt an dem Film, der zeigt eben, ne, wie weit sind wir gekommen in 40 Jahren, was ist passiert, wie geht es den Überlebenden, was muss sich ändern und so. Mein Gast diese Woche ist die großartige Jasmin Dickerson. Viele von euch kennen sie sicherlich über Instagram, da heißt sie Darshana Why Not. Jasmin setzt sich ein, also sie ist nach eigener Definition ist die Autorin an erster Stelle, sie ist Mutter, sie ist Aktivistin, ein bisschen wider Willen, sie ist da so reingewachsen, sie wollte das glaube ich eigentlich nicht sein, aber aufgrund der Geburt ihrer Tochter, die mit Pitt-Hopkins-Syndrom geboren worden ist, einer sehr, sehr seltenen Krankheit oder einem sehr seltenen Gendefekt, muss man glaube ich sagen. Ich hoffe, ich habe das richtige Wording. Funktionieren viele Sachen für die kleine Clara nicht so, wie das für andere Kinder funktioniert. Und weil sie als alleinerziehende Mutter damit irgendwie klarkommen musste, hat sie sich halt dann gedacht, okay, das ist jetzt mein Leben, das ist meine Aufgabe. Ich navigiere mich hier durch und ich schmeiße nicht die Flinte ins Korn, die Option habe ich nicht. Ich will das Beste für mein Kind und ich will auch für mich, dass das irgendwie so gut wie möglich funktioniert. Und das heißt halt dann leider in der Realität ganz oft, dass sie 100.000 Anträge stellen muss, dass sie Sachen hinterherrennen muss, dass sie Absagen einstecken muss und gleich das nächste Ding schreiben muss, dass sie sich erstmal schlau machen musste, wo schreibe ich überhaupt hin, welche Gelder kann ich beantragen. Über all diese Dinge reden wir heute. Es ist wahnsinnig spannend, auch weil Jasmin selbst ihre eigene Diagnose hat, also sie lebt mit ADHS und sie ist Autistin. Sie ist also sozusagen auf dem Spektrum, wie man das heute sagt. Und auch das fand ich wahnsinnig faszinierend, weil ich ja doch auch eine relativ klischeehafte Vorstellung davon habe, wie Autisten so sind. Ne? Wir kennen das aus Filmen wie Rain Man, wir kennen das aus Serien wie der Big Bang Theory. Wir haben dann eine relativ klischeehafte Vorstellung davon, was Autisten können, was sie nicht können, wie sie sich verhalten. Und wenn man dann jemandem wie Jasmin gegenüber sitzt, die nichts von dem an den Tag legt, erstmal im im Gespräch denkt man sich so, was, Autismus, die bildet sich doch was ein. Nein. Und sie erklärt uns auch warum und das ist fantastisch. So, ihr Lieben, das können wir jetzt gucken und hören und ich packe noch einen Link in die Shownotes und zwar ist das der PayPal-Link zu Jasmins PayPal, wenn ihr die Arbeit, die sie macht, das ist ihr sehr wichtig, dass ihr das Geld nicht einfach so schickt, sondern eben arbeitsbasiert, wenn ihr ihre Arbeit gut findet, ihre Texte gut findet, die packe ich auch in die Shownotes, dann könnt ihr sie gerne unterstützen mit ein bisschen Geld und das unterstütze ich auch aus vollstem Herzen, deswegen packen wir den Link in die Shownotes und ihr wisst, was zu tun ist, nicht wahr? So, und es sei noch gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann bitte gerne mir bei Spotify folgen, also diesem Podcast folgen, Toto Dejan könnt ihr auch gleich folgen und mich weiterempfehlen, postet diese Podcasts weiter, empfiehlt mich euren Freunden. You know the deal. Super, ich danke euch, habt zwei schöne Wochen und bis dann. Tschüss. Hallo Jasmin.
Hallo.
Hi, mein Schatz. Wir sind ohne Video. Es ist süß, dass du winkst.
Oh, ich muss immer winken.
Ist nur für mich.
Ja. Hi. Wir haben es ja auch nicht richtig Hallo gesagt. Also ist das jetzt unser nee. Hallo?
Hi. Hi. Ich wink auch. Ja, das ist lustig, ne? Wir haben uns in Berlin, haben wir uns hier gesehen, dass du noch in Berlin gewohnt hast? Ich glaube nicht.
Oder? Nee, ich glaube nicht. Wir haben nur miteinander geschrieben. Immer.
Ja.
Ja.
Auf Facebook in den gleichen Schützengräben gegen Rassismus gewettert genau. Und so. Das weiß ich noch. The good old times. Ja. Mein Schatz, ich danke dir sehr, dass du das mit mir machst, dass du teilnimmst. Du sitzt jetzt wo? In Saarbrücken?
Richtig, ich sitze in Saarbrücken.
Alles klar. Ich bin in Berlin, du bist in Saarbrücken, nur dass ihr zu Hause ein Bild davon habt. Stell dich mal kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen.
Ja, also ich bin Jasmin, werde jetzt nächste Woche 36. Ich bin Autorin, Mutter, Aktivistin, nenne ich mich eigentlich gar nicht mehr, aber so werde ich oft vorgestellt und bin auf Instagram viel unterwegs. Social Media Warrior und Bloggerin. Du. Genau.
Ja, super. Wir haben im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen, wie wir einsteigen wollen, weil tatsächlich ist ja normalerweise mein Modus operandi ist ja, dass wir chronologisch vorgehen. Wir fangen am Anfang an, du erzählst von deiner Kindheit, du erzählst, wie du groß geworden bist und so. Aber du hast gleich gesagt, ach Quatsch, lass uns gleich einsteigen. unser Jump-off-Point ist quasi der Moment, als du in Berlin, ich glaube, in einer Beziehung mit einem sehr drogenabhängigen Mann warst und gemerkt hast, dass du schwanger bist. Ist das so richtig?
Genau, also es war so ganz war es nicht so. Wir waren in einer Beziehung, wir kennen uns auch schon lang, aus Saarbrücken tatsächlich. Und es war schon so, dass ich oder wir eigentlich auch ein Kind wollten. Allerdings zu dem Zeitpunkt in unserer Beziehung eigentlich nicht mehr, weil er da halt eben schon rückfällig war. Allerdings war ich da dann schon schwanger. Also,
wenn wir von Drogen reden, von was für Drogen reden wir?
Wir reden von richtig dem harten Zeug. Also wir reden von Heroin, Koks und intravenös und richtig schlimm. Also es ist so, wir kamen zusammen, da war er in einer Einrichtung in Berlin, die heißt Synanon. Ich möchte auch übrigens…
Da war mein Onkel.
Ah, echt? Ja, ich möchte eins an der Stelle anmerken, alles, was ich erzähle, ist in Absprache mit ihm auch, er schreibt auch über seine Sucht, er ist Poet und Schriftsteller und deshalb, also ich exploite ihn hier nicht irgendwie einfach so, sondern ich, also ich darf darüber sprechen, also das ist für ihn völlig okay.
Super.
Und also als wir zusammenkamen, war er bei Synanon und Clean. Und wir haben uns dann halt verliebt. Also er fand mich wohl schon länger toll. Ich war da jetzt nicht so interessiert, weil der halt dann doch eher so meistens irgendwie drauf in Berlin in der Punk-Szene rumfiel und ich jetzt nicht so viel Interesse daran hatte. Aber als er dann clean war, da haben wir uns dann verliebt und kamen zusammen. Und als ich, glaube ich, halt irgendwie schon ein paar Wochen schwanger war, ist er rückfällig geworden und ich habe halt gemerkt, ich bin schwanger, habe einen Test gemacht.
Wie alt warst du da?
Na, das war vor fünf Jahren. Also ja, ich war da, war ich 31, als die 31, als sie auf die Welt,
okay.
Ja.
Okay.
Bin mir nicht mehr ganz sicher. Also ich werde jetzt 36, ja, ich war 31. Genau, also ich im Grunde genommen war das so, ich glaube, hat 2 Tage, bevor ich den Test gemacht habe, ist er rückfällig geworden. Das heißt, ich habe halt, als ich noch dachte, so okay, ich könnte ja schwanger sein, da war das halt noch nicht so, oh Gott, mit einem Junkie, so, sondern der war ja halt, ne, also es war ja noch alles in Anführungsstrichen okay. Und dann mache ich halt den Test und er ist halt irgendwie auf Fentanyl oder so, sitzt in meiner Wohnung und ich habe halt mit sowas wenig Berührungspunkte gehabt. Ich meine, Drogen für mich war so Koksen oder sowas. Das war so das Krasseste oder weiß ich nicht, irgendwelche Party-Sachen. Und ich hatte zwar Freunde, die Heroin genommen haben mal, so in der Musikszene, aber ich hatte damit halt keine Berührungspunkte und war da super unschuldig unterwegs. Ja, und dann mache ich den Test und er sitzt da total weggeballert und ich dachte nur, scheiße, das kann jetzt nicht wahr sein. Jetzt bin ich echt schwanger von dem. Und ja, so war das dann erstmal. War erstmal ein Schock.
Hast du da an einen Abbruch gedacht sofort und hast gedacht, ich will das nicht mit ihm und ich will das eigentlich gar nicht, oder war das für dich gar keine Option?
Nee, also ich meine, ein Abbruch an sich ist für mich schon eine Option, aber war in dem Moment keine Option, weil ich wusste, ich will ein Kind. Ich war da ja auch halt eben auch schon über 30 und dachte auch in dem Moment nicht, okay, jetzt ist ja alles vorbei. Also ich meine, wenn du noch nie mit jemandem, der so krass drogensüchtig ist, zusammen warst, dann denkst du, ja gut, jetzt hat der einen Rückfall, dann geht er halt in den Entzug und dann ist alles wieder gut.
Sorry.
Ja, nee, ich muss jetzt ja, auch nee. Drüber lachen, aber damals dachte ich halt, ja, nee, also das ist jetzt doof, so voll scheiße für ihn auch, er ärgert sich bestimmt, aber dann jetzt wird er vernünftig so, ne, jetzt ist das, genau.
Das Grinsen eben. Ja. Ihr könnt es nicht sehen zu Hause, ist sehr lustig. Ja.
Ja, also ich dachte halt gar nicht an einen Abbruch. Also im Gegenteil, ich meine, natürlich in dem Moment, so, es war absolut absurd mit dem Test und so, aber ich habe mich trotzdem gefreut. So, ich hatte halt auch einen Job und also unser Leben war jetzt.
Was hast du gemacht in Berlin?
Ich habe in einem Start-up gearbeitet für eine Matratze. Genau. Also
Deutschlands bestgetestete Matratze?
Nein. Das gibt's mittlerweile nicht mehr. Das war aber tatsächlich eine ganz tolle Matratze. Die hieß, egal wie die hieß, aber es war ein ganz tolles Startup, ein super Job. Ich habe jetzt nicht krass geil verdient, aber es war halt ein guter Job und ich hatte da Spaß und ja, und habe halt auch nebenbei auch schon geschrieben. Also da ging das auch schon los fürs Weißmagazin und sowas und hatte ja auch schon ein Magazin und alles. Also für mich war halt alles da auch beruflich schon irgendwie klar, in welche Richtung das gehen soll. Und ich war gefestigt und ich dachte halt auch immer, wenn ich ein Kind bekomme, habe ich mich tatsächlich immer alleinerziehend gesehen. Nicht, weil ich das unbedingt wollte, aber weil ich halt immer dachte, ja, also ich will halt wissen, ich krieg das irgendwie hin. Und der Mann an meiner Seite ist dann halt ein Bonus, so. Und
es wird Dessert, wie Cher sagt.
So, genau. Ganz so war es dann natürlich nicht. Ich meine, im Grunde bin ich schon spießiger, als ich das damals dachte und wünsche mir natürlich schon irgendwie dieses idyllische Familienleben. Aber es war jetzt trotzdem für mich nie so beängstigend, alleinerziehend zu sein. Zumindest die Vorstellung nicht.
Ja.
Ja.
Okay. Und also dann, dir ist da klar geworden, irgendwann dann wahrscheinlich, dass mit ihm da nicht zu rechnen ist, dass er nicht, dass die Sache mit der Sucht vielleicht doch ein bisschen was länger dauern wird.
Ja.
So.
Ja.
Wenn wir da lachen, das muss ich kurz dazu sagen, wenn wir hier lachen, ist das, weil wir Menschen sind, die sehr viel Zeit mit Süchtigen verbracht haben und deswegen wissen, dass es halt eben nicht einfach mit, ich gehe mal kurz zum Entzug und dann ist es vorbei, getan ist. Es ist keine Grippe, sondern es ist eine lebenslange Aufgabe, an der viele scheitern und auch das Umfeld viel zu knabbern hat. Deswegen lachen wir, weil wir beide das kennen. So, nicht, dass ihr denkt, wir machen uns hier über Süchte lustig. That's not what we're doing.
Auf keinen Fall. Also ganz im Gegenteil. Ich meine, ich glaube, ich habe tatsächlich durch die Beziehung mit ihm erst verstanden, dass Sucht eine Krankheit ist, ne? Also, weil es ist halt einfach sehr, sehr schwer, glaube ich, sich das wirklich, also das wirklich zu verstehen, dass jemand nicht einfach sagt, ja, dann höre ich halt auf, so, also, ne, oder sagt halt, ich gehe zum Entzug und dann halt nochmal wieder anfängt, das war für mich immer so schwer zu verstehen. Hm. Und als ich dann dieses Elend und dieses Leid mitbekommen habe, während dieser Beziehung, während meiner Schwangerschaft, nach der Geburt, da ist mir klar geworden, das ist nicht einfach, der ist nicht einfach nicht willensstark genug, also der leidet, hm, ne? Und ja, also das wurde mir relativ schnell klar. Kurz vor der Geburt hat er sich dann aber dann doch mal kurz gefangen. Und ich meine, für jeden, der irgendwie mit Heroin zu tun hat oder weiß, was das bedeutet, das ist halt, das war ein wahnsinniger Kraftakt für ihn auch, ohne ihn jetzt zu sehr, ja, in Schutz nehmen zu wollen. Also ich meine, er hat halt natürlich auch echte Scheiße gebaut, so mit mich beklauen und so.
Ich glaube, das ist das Schwierigste für Menschen, die mit Süchtigen zusammenleben oder die Süchtige lieben, sagen wir es so. Einerseits zu erkennen, dass es tatsächlich eine Krankheit ist, andererseits dann aber auch zu lernen, dass nicht alles, was die machen, dann durch die Krankheit entschuldbar ist, sondern man halt dann auch, ne, du musst konsequent sein, du, genau, musst auch irgendwie klar machen, so, hey, das sind Grenzen, die du nicht überschreiten darfst, du darfst mich nicht klauen,
ja,
du darfst mich nicht belügen, du darfst mich nicht schlagen, so, ja, kenne ich aus dem Familienkreis wahnsinnig gut. Und die haben das immer falsch gemacht, fand ich. Also ich fand, bei meinem Onkel, das wurde immer so durchgewunken, so, ja, er kann's, er ist doch süchtig und das muss man verstehen. Mm. Und ich mir gesagt habe, nee, ihr behandelt den wie ein rohes Ei.
Ja.
Und da ist die Hemmschwelle ja noch geringer.
Ja.
Also es muss schon irgendwie auch ein Gegendruck da sein, so, hey, wenn du das machst, passiert das.
Genau, das habe ich halt eben auch zu Claras Papa gesagt dann, weil der fing dann auch immer an mit, ja, aber ich bin krank. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber sagen wir mal, du hast einen psychotischen Schub, jetzt nicht durch Drogen, sondern einfach, hättest eine andere psychische Krankheit. Du hast einen psychotischen Schub und denkst, ich bin ein Drache und erstichst mich mit einem Messer, dann bin ich aber trotzdem tot. Und es ist egal, ob du das gemacht hast, weil du krank bist oder ob du das gemacht hast, weil du mordlustig bist. Also ich meine, dass der Effekt oder das Endergebnis ist das gleiche. Und dann habe ich halt eben daran immer versucht zu erklären, so, ja, aber dein Handeln hat Konsequenzen, auch wenn du das machst, weil du krank bist. Ja, also dann musst du dir Hilfe suchen und wenn du dir diese Hilfe nicht suchst, dann wird es schlimmer, so wie jede andere Krankheit auch, wenn sie unbehandelt ist, schlimmer wird und im schlimmsten Fall halt eben zum Tod führt oder zu anderen Dingen.
Ja. Ja. Okay, also wir sind da, es ist kurz vor der Geburt, er hat sich zusammengerissen, sagst du?
Genau, also mehr oder weniger, genau, dann kam die Geburt, die ging halt auch echt.
Du hattest keine Fruchtwasseruntersuchungen, solche Sachen, hattest du sowas machen lassen oder nicht?
Ja, doch, also ich habe halt normale Vorsorgeuntersuchungen und dann gibt's halt sowas Feindiagnostik, das ist aber eigentlich gar nicht unbedingt sowas wie, also ich habe keine Fruchtwasseruntersuchung gemacht, allein schon, weil da ist die Fehlgeburt, das Fehlgeburtsrisiko super hoch. Ich war 31, okay, ich hatte keine Risikoschwangerschaft, es gab ja auch überhaupt gar keinen Anlass zur Sorge oder so. Mhm. Was ich hätte machen können, wäre so eine Nackenfaltenmessung oder auch diesen Harmony-Test. Da habe ich aber überhaupt nicht dran gedacht. Also es war auch nicht so, dass ich da vehement dagegen war, weil ich damals einfach gar keine Meinung dazu hatte. Ich habe nur einfach nicht dran gedacht. So, und diese Feindiagnostik, bei der war alles okay, also, ne, Clara war auch organisch, da war ja alles wunderbar. Und auch nach der Geburt war das jetzt nicht direkt klar, dass die eine schwere Behinderung hat. Also, das Einzige, was war dann, dass die gesagt haben, sie hat halt eine Vierfingerfurche. Ich kann kurz erklären, was das ist. Also diese, hier bei den Fingern, bei der Hand, direkt unter den Fingern ist ja so eine Furche und die geht eigentlich nur über drei Finger, also die hört nach drei Fingern auf, kannst ja mal selber gucken. Und bei Menschen mit Trisomie 21 ist an beiden Händen, geht das über die ganze Hand, also da geht das über die ganze Handfläche und nicht nur über drei Finger. Und die Clara hat das an einer Hand und daraufhin hieß es, oh, es könnte sein, dass sie Trisomie 21 hat. Mhm. Und dann vor allem auch, weil sie Mandelaugen hat. Dann hat aber die Ärztin in Treptow im Krankenhaus gesagt, nee, das ist ja, weil die Frau nicht weiß ist, also die Mutter nicht weiß ist, hat sie so Mandelaugen und das hat jetzt eher weniger damit zu tun. Und damit war das Thema vom Tisch erstmal. Also da war nichts mit Behinderung, da war, ich hatte ein neues Baby.
Sorry, it's 8 o'clock. Zeit für meine Tabletten, habe ich aber schon genommen. So, legen wir wieder weg.
Ich liebe Wortspiele.
Du, Kalkhumor ist das einzig Wahre, sag ich immer. Ne?
Das ist echt gut. Ja, also jedenfalls ja. War sie dann auf der Welt nach 63 Stunden Wehen. Das war einfach die absolute Hölle. Und ja, der Papa ist dann einfach, ich glaube, eine Woche oder zwei später komplett rückfällig geworden. Ja, das war super. Ein neugeborenes Kind zu Hause, dann, also, das war schön. Und für mich war dann halt einfach klar, du verpisst dich jetzt aus meiner Wohnung, weil ich mach das nicht mehr mit, so, ne? Also ich meine, da war halt einfach, das hat allerdings aber noch richtig lang gedauert, weil er erstmal eine doppelseitige Lungenembolie bekommen hat, weil er sich halt, ne, hier intravenös so viel Spaß zubereitet hat. Und erstmal ich einen Krankenwagen rufen musste mit einem neugeborenen Baby, weil er keine Luft mehr gekriegt hat. Dann war der wochenlang im Krankenhaus und danach in der Reha. Während der ganzen Zeit war er aber trotzdem rückfällig und nicht irgendwie, jetzt höre ich mal auf. Und kam dann eben auch zurück und war drauf. Und da war halt einfach, dann hat mein Kind eine Blasenentzündung gehabt. Über Weihnachten musste ich mit der ins Krankenhaus. Und der Typ kommt mit und klaut halt irgendwie Medikamente auf der Station, ne? Also es war halt einfach, das war so, und für mich so absurd, weil ich meine, ich habe mir überhaupt nicht, das ist ein Intellektueller, der schreibt, ich habe ja, mit dem, ne? Halt, klar, aber das war halt für mich, das ging einfach damals noch nicht zusammen. Ich dachte so, wie kann man denn, also was, in was für einer Höllenfamilienwelt bin ich denn hier gerade gelandet? Was ist denn hier los? Und hab dann halt, da ist mein Opa gestorben und ich bin dann nach Saarbrücken für 3 Wochen mit der Kleinen, da war die, weiß ich nicht, paar Monate alt.
Und da war dir auch noch gar nicht bewusst, dass sie anders ist? Also
nee,
du hast,
also da war noch das nicht, das fing langsam an, dass sie halt, ich meine, sie hat immer sehr viel geschlafen, sie hat nicht so viel geschrien. Sie hat sich nicht gedreht, aber es war jetzt halt auch alles so ein bisschen, ja gut, also jetzt, da denkt man ja nicht
ist
gleich,
ja
dass sie schwerbehindert ist, ne? Also ich
geht ja schlimmer.
Genau.
Ja.
Das war alles noch nicht auf dem Schirm. Als ich zurückkam, ich habe halt zu ihm gesagt, also wenn ich zurückkomme nach Berlin, dann bist du aus meiner Wohnung ausgezogen. Das habe ich dann auch halbwegs geschafft, also ich kam zurück und er war dann noch eine Woche da und war dann endlich weg und ich konnte endlich aufatmen. Ich hatte auch
das
bis
ist ein
dahin,
Gefühl, ne?
Ah, das war so schön. Also, ich meine, ich habe noch
ist auch
nie…
auch ein Geruchsding, oder?
Ja, das ist so einfach so, oh Gott, ist das gut.
I know.
Und ich habe auch noch nie eine Beziehung, also in der Beziehung so weh, also da war einfach null Liebeskummer, dann, weißt du, also… Ich dachte so, okay, das ist der Vater von meinem Kind, ich muss den doch irgendwie vermitteln. Es war nichts, es war einfach nur Erleichterung. Also da war halt auch kein, ich habe keine Träne vergossen. Also zumindest nicht für unsere Beziehung. So für andere Sachen schon, aber halt nicht so, oh, was wir doch für eine schöne Beziehung hatten. Das war halt nicht, nee. Ich war einfach nur
happy.
Aber
du hattest ja auch wirklich andere Sachen zu tun, ne?
Ja.
Also das hat ja sicher auch geholfen.
Ja, also ich hatte halt echt dann mit einem Baby zu tun und ich habe halt Glück gehabt, ich habe so viel tolle Freundinnen gehabt, die zu Besuch kamen, mir geholfen haben, geputzt haben, meine Mama war da und hat mir dann auch mit der Miete geholfen, weil, ne, der musste ja halt raus, ich konnte ja dann auch nicht schnell irgendwie mal in Berlin eine neue Wohnung finden, zumal meine Wohnung halt auch eh, also ja, die war, das war so ein 2 Zimmer Wohnung in Prenzlauer Berg für 960 Euro.
Right.
Und das konnte ich mir nicht leisten. Ich habe ja nämlich, dann ist die Firma, in der ich gearbeitet habe, insolvent gegangen. Das heißt, ich hatte halt zwar Elterngeld, aber dann musste ich halt auch noch Hartz IV beantragen, weil du kriegst halt kein Arbeitslosengeld I, wenn du keine Betreuung für dein Kind hast. Und wenn du ein Neugeborenes hast, dann geht das natürlich nicht in die Kita. Das heißt, du musst halt Hartz IV beantragen. Ja, also das war dann meine Situation.
Super gelöst.
Ja, das ist toll. Also schön, wenn man einfach in die Armut so. Aber gut, es ging. Ich meine, ich habe Elterngeld bekommen. Ich kann mich halt nicht beschweren, weil andere haben das echt schwerer als ich, muss ich wirklich sagen. Und ich habe halt die Unterstützung meiner Familie auch bis heute, dass ich bin da echt privilegiert, ich will da gar nicht zu sehr meckern. Also ich bin da strukturell benachteiligt, aber meine persönliche Situation ist halt schon echt privilegiert, Gott sei Dank. Dann kam das dann langsam, dass wir gemerkt haben, okay, da ist jetzt irgendwie doch mit der Kleinen irgendwie nicht ganz so wunderbar mit der Entwicklung.
Wie habt ihr das gemerkt?
Na, also die Hebamme hat dann schon irgendwann gesagt, okay, sie ist entwicklungsverzögert, ne? Und ich war dann auch bei der Kinderärztin. Die Kinderärztin hat natürlich erstmal gesagt, ach Quatsch, so, ne? Weil ich meine, Eltern, vor allem Mütter, werden ja bei sowas nicht ernst genommen. Das ist ja dann, sind immer gleich hysterisch und, ne? Also das ist ja, ich habe dann auch echt kämpfen müssen, weil das für mich ja auch ein Prozess war, das anzunehmen. Ich habe halt auch zuerst gedacht, das ist nur was Körperliches, ne? Ja. Also ich dachte, das ist, was weiß ich, die hat halt irgendwie eine, vielleicht irgendeine bisschen Muskelschwäche oder so und hab da mir ganz am Anfang echt noch nicht so viel Sorgen gemacht. Also das kam sehr, sehr schleichend, ne, diese Sorge. Es war dann halt aber auch irgendwann klar, dass ich entweder jetzt in Berlin umziehe oder halt zurück ins Saarland gehe. Und irgendwie habe ich gedacht, ey, ich kenne so viele, vor allem Mütter, die alleinerziehend in Berlin in einer Zwei-Zimmer-Wohnung leben mit ihrem Kind, bis das auszieht. Und ich dachte so, irgendwie habe ich richtig Bock, meine Ruhe zu haben, nicht mehr in Berlin zu wohnen und eine Drei-Zimmer-Wohnung für mich und mein Kind anzumieten, und zwar in Saarbrücken. Und dann habe ich die Entscheidung relativ schnell getroffen. Mich hat halt in Berlin auch nicht mehr so viel gehalten. Ich hatte ja keinen Job mehr. Und habe gesagt, ey Mama, ich glaube, ich komme zurück. Und dann haben wir das organisiert. Ja, und dann bin ich zurück. Also es ist, will jetzt den Rahmen sprengen, zu erzählen, wie das jetzt alles noch vonstatten ging, ist auch nicht so spannend. Also ich habe gepackt und dann bin ich umgezogen.
That's okay, ja. Das können wir uns vorstellen.
Ja. Dann,
wie war Saarbrücken dann zu Hause zu sein wieder für dich? Also fest zu Hause zu sein, war das okay oder hast du erstmal gedacht, uch, ist jetzt doch ein bisschen klein?
Also klein ist nicht das Problem, aber es ist halt einfach wirklich sehr, es war halt sau einsam, ne? Ich meine, ich kenne halt kaum noch jemanden. Die Leute, die ich noch kannte, das waren jetzt nicht irgendwie Leute, mit denen ich viel zu tun hatte. Alle anderen waren weggezogen oder weiß ich nicht, hatten dann auch Familien gegründet und wohnen auf dem Land und waren dann jetzt auch nicht mehr, ne, war halt einfach einsam. Es war gar nicht, aber zuerst mal habe ich mich einfach nur gefreut, weil ich hatte halt im Gegensatz zu Berlin eine Wohnung mit einem Wohnzimmer und einem Esszimmer und ein Zimmer für mein Kind und ein Schlafzimmer, eine Badewanne und dann noch eine Abstellkammer. Also das war halt einfach so, was? Ne? Und das war ja noch das, und jetzt wohne ich sogar noch besser. Also jetzt habe ich einfach mal 120 Quadratmeter und bin halt einfach so, ich, und zahle genauso viel wie meine Berliner Wohnung, die 56 Quadratmeter gekostet haben.
Ja.
Ne? Also ich meine, aber ja, da, erstmal war ich froh und dann kam die Einsamkeit und dann kam vor allem auch die Angst, weil dann kam die, dann ging das los mit der Diagnostik von der Clara. Und es wusste ja keiner, was ist. Also es hat ja keiner irgendwie sagen können, naja, das ist das und das und hier und das und da können sie sich drauf einstellen, sondern das war zwei Jahre lang, fast zwei Jahre lang oder ein ganzes Jahr lang war es komplett im Dunkeln. Also wir wussten nicht, was es ist und es hätte was Lebensverkürzendes sein können. Und ich hatte davor auch Angst, weil sie doch sehr starke Symptome hat von auch Genanomalien, die lebensverkürzend sind, ne? Und Das war eine ganz schlimme Zeit. Also ich habe in der Zeit einfach echt, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich das geschafft habe, weil also ich daran zurückzudenken ist jetzt für mich wie so ein Albtraum, weil ich halt ich musste so viel beantragen, ich wusste so viel nicht. Hätte ich nicht eine Bekannte gehabt, deren Sohn auch behindert ist, zufällig getroffen, dann hätte ich auch nicht gewusst, dass ich Pflegegeld beantragen kann und all die Sachen, ne? Dann, also man ist da ja so komplett alleingelassen und dann diese ganzen ins Krankenhaus fahren, wochenlang im Krankenhaus sitzen mit dem Kind, mit anderen Eltern und Kindern auf dem Zimmer, als neurodiverse Person, die ihre Ruhe braucht, ne? Das war für mich so, also, ja. Und dann,
du hast es gerade kurz erwähnt, ja. Lass uns da kurz einsteigen, damit es die Zuhörer zu Hause auch kapieren. Du bist neurodivers, das heißt, du definierst dich, also du sagst, du bist autistisch oder bist du neurodivers? Was ist das richtige Wording?
Also ich habe auch ADHS, ne, und bin autistisch. Ich weiß nicht, was das richtige Wording ist. Also neurodivers nutze ich eigentlich tatsächlich mittlerweile relativ selten, weil der Begriff so verwässert ist, dass irgendwie sind jetzt alle neurodivers. So, will ich auch niemandem absprechen. Es ist nur so, dass dass dann viele sich nichts mehr darunter vorstellen können. In meinem Fall bedeutet es, ich habe ADHS und bin autistisch. So.
Okay. Da kommen wir später nochmal zurück. Ich wollte es nur einmal kurz angesprochen haben, dass die Leute das kapieren. Und okay, das heißt, die Diagnostik hat angefangen, du warst da relativ alleingelassen mit, hattest aber eine Freundin, die dich unterstützt hat. Und ihr habt dann über mehr als ein Jahr quasi im Dunkeln gefischt. Die Ärzte haben im Dunkeln gefischt. Die Eingriffe, um das zu untersuchen, sind ja bestimmt auch anstrengend fürs Kind.
Richtig.
Nehme ich an.
Ja, also
und teuer oder zahlt das alles die Kasse?
Nein, das zahlt alles die Kasse. Aber die Eingriffe beinhalten zum Beispiel eine Lumbalpunktion. Also Lumbalpunktion, für alle, die nicht wissen, was das ist, ist, da wird Flüssigkeit aus dem Rückenmark entnommen und untersucht. Mein Kind war damals, mit einer Spritze und unter Vollnarkose. Und das ist jetzt auch nicht, also es ist nicht super gefährlich, aber es ist auch nicht ungefährlich. Und ich musste natürlich eben draußen warten, denn das ist ja wie eine OP. Und das war, also ich bin komplett zusammengebrochen, diese 20 Minuten, die das gedauert hat. Und dann eine andere Untersuchung war ein MRT. Auch das musste unter Vollnarkose natürlich durchgeführt werden. Ja. Denn also einem kleinen Kind, vor allem einem, das geistig behindert ist, kannst du schlecht sagen, jetzt hältst du aber mal 45 Minuten still. Also muss es halt eben sediert werden.
Ja, klar.
Genau. Und
ist auch besser, weil sonst wäre es ja auch höchst traumatisch für ein Kind, in so einer riesen Röhre zu sein, mit dieser Lautstärke. Ich weiß nicht, Leute, die noch keine MRT hatten, können sich das nicht vorstellen, das ist halt Irrsinn. Mhm. Also ich hatte da so eine saftige Panikattacke. Kann man gut haben.
Ja.
Beim MRT. Und ich wusste ja, was mich erwartet. Ne? So ein Kind weiß ja gar nichts.
Genau. Und man kann es, klarer kann man jetzt halt auch wirklich auch heute noch nicht irgendwie was erklären, weil sie halt einfach kein Sprachenverständnis hat. Also das geht nicht. Es werden also auch in Zukunft solche Untersuchungen immer mit Vollnarkose sein. Das heißt, ich muss immer als Mutter abwägen, ist das wirklich notwendig? Und ich habe dann zum Beispiel auch mal eine Untersuchung abgelehnt, wo es um einen Hörtest ging. Mein sehr, sehr schreckhaftes Kind, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht irgendwie ein Hörproblem hat. Nun kann es natürlich trotzdem sein, dass sie gewisse Höhen nicht hört. Aber ich würde jetzt mal sagen, als Laie schließe ich aus, dass es daran liegt, dass sie ihre Sprache nicht entwickelt. So. Deshalb habe ich dann gesagt, also das mache ich jetzt nicht auch noch, wenn da nicht ein akuter Verdacht besteht, dass sie nichts hört. So. Und der besteht einfach nicht. Ja.
Nun ist ja die Diagnose, die dann am Ende gestellt worden ist, Pitt Hopkins. Wie kam es denn dazu, dass ihr das rausgefunden habt?
Ja, das ist ein bisschen witzig, weil ich hatte natürlich, ich mit meinem Hyperfokus habe dann natürlich nächtelang recherchiert, was könnte es sein, auch um mich zu beruhigen. Das hat nicht geholfen, aber aber ich weiß jetzt sehr viel über genetische Erkrankungen. Ja, ich habe dann gesehen, die facialen Dysmorphien, so nennt sich das, es klingt schlimmer als es ist, das haben einfach zu Pitt Hopkins gepasst bei der Clara. Also ihr etwas breiterer Mund und breitere Nase und auseinanderstehende Zähne, sowas. Und das sah halt für mich aus wie Pitt Hopkins. Ich hatte die Diagnose auch vorher schon mal kurz in Erwägung gezogen, sie dann aber beiseite geschoben, weil mir das zu sehr Angst gemacht hat, weil das echt nicht ohne ist. Und
erklär mal, was das ist.
Also Pitt Hopkins bedeutet halt, das Pitt Hopkins Syndrom heißt im Grunde, dass du eine Person bist, die keine bis wenig Sprachentwicklung hat, dein Leben lang pflegebedürftig bist, immer auf Hilfe angewiesen, schwere geistige Behinderungen und meist auch körperlich beeinträchtigt, halt durch schwere Muskelhypotonie oder schwer bis mittelschwer. Bei Clara ist es halt sehr, sehr schwer.
Hypotonie?
Hypotonie heißt ein niedriger Muskeltonus. Das heißt, das kann man sich vorstellen wie eine sehr schlaffe Person. So, ich nenne sie immer liebevoll meine nasse Nudel, weil sie halt immer einfach so da hängt. So, so Ragdoll-mäßig so ein bisschen, ja, ne?
Verstehe.
Und
du hattest vorhin angesprochen, dass lebensverkürzende Sachen da sind genetisch. Hat das auch mit dem Pert Hopkins zu tun oder ist das?
Also, nee, also es waren Symptome von Genanomalien, die auch lebensverkürzend sind, wie die Hypotonie. Das haben nämlich auch viele dieser Krankheiten. Aber Pert Hopkins ist nicht per se lebensverkürzend. Es beinhaltet halt eben eine Darmträgheit und das ist natürlich schon gefährlich, wenn man das nicht behandelt. Das kann tödlich sein. Und es gibt auch Menschen und vor allem Kinder, die gestorben sind an halt Darmverschluss und weiß ich nicht mit Pert Hopkins. Nun ist das jetzt aber Pert Hopkins an sich nicht eine lebensverkürzende Krankheit oder Genanomalie.
Verstehe.
Das hat mich natürlich beruhigt, aber auf jeden Fall habe ich dann doch nochmal gesagt, so ich glaube, ich möchte gern, dass sie auf Pert Hopkins testen, also in dieser genetischen Praxis, in der wir dann angebunden waren, weil es waren halt vorher Tests gemacht worden, wo nichts rauskam und ich gesagt habe, so also ich bin mir sicher, es ist Pert Hopkins. Und sie hat gesagt, nee, wollen wir nicht doch ein großes irgendwie Blut-Gen-Bild machen? Und ich habe gesagt, nein, testen Sie auf Pert Hopkins. Und das hat sie dann gemacht und dann war es halt Pert Hopkins. Ja.
Man muss da vielleicht noch ergänzen, dass es, habe ich in der Recherche rausgefunden, dass es nur circa 1000 Menschen auf der Welt gibt, die das haben. Das heißt, das ist so selten, dass es für euch auch keine Literatur gab, um das um sich darauf vorzubereiten, sich darauf einzustellen, zu gucken, wie geht man damit jetzt am besten um? Außer im Internet wahrscheinlich.
Im Internet, ja, Einzelberichte und aber auch wissenschaftliche Papers und so. Also es gibt schon was. Es ist auch so, dass es jetzt mehr als 1000 Leute sind. Die Info ist ein bisschen veraltet. Das sind so, also es ist jetzt auch nicht so viel mehr. Es sind, glaube ich, 2000 diagnostizierte Fälle.
Genau, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich sehr hoch.
Die ist wahrscheinlich sehr hoch, denn ich meine, es dauert halt manchmal echt und es kann halt auch nicht jeder auf der Welt, also es ist ja nicht überall auf der Welt so, dass du halt zu einer genetischen Praxis gehst und sagst, so, jetzt testen sie mal, das musst du ja in vielen Teilen der Welt selber bezahlen oder es gibt den Zugang gar nicht. Genau. Ja. Deshalb glaube ich, dass es schon sehr viele Menschen mit Pert Hopkins gibt, aber die dann halt eben die Diagnose noch nicht haben.
Ja. Okay. So, das heißt, Diagnose ist da, das ist bestätigt.
Ja.
Was ist passiert? Wie ging's für dich weiter?
Also erstmal war das dann eine Trauerphase, ne? Das ist, habe ich alle Phasen der Trauer durchgemacht. Das ist, wollte das auch erst nicht zulassen, denn es ist ja so, dass wenn ich das Kind betrauere, das ich nicht habe, dann muss ich mir eingestehen, dass ich Erwartungen hatte an ein kleines Kind, was ich geboren habe. Und das ist aber halt einfach so. Das darf man auch annehmen und das darf man sich auch eingestehen.
Richtig.
Ja, weil das ist auch okay. Es ist okay. Ja. So. Und diese Trauer ist auch nicht abgeschlossen. Also es ist nicht so, dass ich gesagt habe, so, jetzt habe ich jetzt mal 3 Wochen getrauert und jetzt bin ich fertig damit. Das ist auch, genau wie Sucht auch zum Beispiel, das ist auch ein lebenslanger Prozess für mich. Denn mein Kind entwickelt sich ja weiter oder es kommen neue Herausforderungen und erstmal bin ich da nach der Diagnose in ein Loch gefallen. Also das war aber auch heilsam. Und dann bin ich reingewachsen. Dann irgendwann war das halt auch Alltag. Also es war ja halt, es ist halt auch viel von mir abgefallen. Ich hatte ja nicht mehr die Angst, dass ich sie jetzt direkt verliere. Ich konnte sie anfangen, sie kennenzulernen, so wie sie ist und lieben zu lernen.
Ich kann mir vorstellen, dass die gesellschaftliche Akzeptanz für eine trauernde Mutter in dieser Situation nicht wahnsinnig groß ist. Die Leute erwarten wahrscheinlich von dir, dass du die Zähne zusammenbeißen sagst, na klar, ist mein Kind und alles ist super, alles ist happy und wir machen das jetzt schon. Ich glaube, für diese Ambivalenz und ne, für das ist ja natürlich auch da, aber dass da eben auch trotzdem andere Gefühle sind, dass du die zulässt, ist, glaube ich, für viele Leute nicht verständlich. Oder bilde ich mir das ein?
Nee, das hast du ganz, ganz richtig beobachtet. Das ist, also es gibt da verschiedene, wie sagt man denn, Ecken. Die eine Ecke sagt, ja, aber du liebst dein Kind ja trotzdem, oder? So halt, ne, so Erwartungshaltung. Und die andere Ecke sagt, na ja, aber wart doch erst mal ab. Es geschehen Wunder. Ja.
Super.
Und dann gibt's noch die Ecke, die sagt so, ja, das, ach komm, aber ich meine, das ist jetzt auch so schlimm nicht, ne? Und dann gibt's die Ecke, die sagt, und die hasse ich am allermeisten, ich könnte das nicht. Dieses, ich könnte das nicht, das ist halt einfach so, ich kann's nicht mehr hören, ich könnte, ja, ich muss und du müsstest auch, so. Also es ist halt einfach, und was heißt denn hier überhaupt, ich könnte das nicht? Was könntest du denn
es
nicht?
Ist ja kein, so. Es ist ja kein problematisches Tier, dass man zurück ins Tierheim gibt, wenn es irgendwie auf den Teppich pullert, so. Es ist ja eine ganz andere Situation und verdammt nochmal, ja.
Genau, und ich meine, hey, ich spreche jetzt hier auch nicht von den gesellschaftlichen Hürden, die einem in den Weg gelegt werden und dass man da, ich habe auch Schiss gehabt. Und wir sind ableistisch alle in einer ableistischen Gesellschaft aufgewachsen, genau wie wir in einer rassistischen Gesellschaft aufgewachsen sind. Dass ich jetzt nicht super happy war und gedacht habe, geil, ich habe ein geistig behindertes Kind, das ist ja auch ganz klar. So, geschenkt, natürlich war das halt für mich... Das war für mich schlimm. Also, und da ist mir auch mal klar geworden, wie ableistisch ich überhaupt denke. Ich dachte immer so, ja, okay, das mit dem Körperlichen ist nicht so schlimm, aber Hauptsache, sie ist nicht geistig behindert. Tja,
erklär kurz, was Ableism ist, weil ganz viele Leute haben das sicherlich noch nicht gehört.
Ableism ist, also ich finde das deutsche Wort immer schwierig, weil es Behindertenfeindlichkeit, würde man es übersetzen. Aber es ist... Ja, also im Grunde ist es aber das. Es ist Behindertenfeindlichkeit, es ist halt genau wie Rassismus. Es ist ein Ismus, der Menschen mit Behinderung diskriminiert und ausschließt aus der Gesellschaft. Und dieses Gedankengut haben wir alle in uns, weil wir benutzen auch ableistische Sprache. Und auch, ich bin davon auch nicht frei. Ich sag auch, ich finde das dumm, das ist dumm, bist du dumm, Idiot. All diese Sachen sind ableistische Ausdrücke. Und weil das Schlimmste in dieser Gesellschaft, behindert als Schimpfwort, ist nochmal genau, ist zwar nochmal eine Nummer krasser, aber genau diese Ausdrücke sind so wahnsinnig ableistisch und die benutzen wir am laufenden Band, ohne nachzudenken.
Auf jeden Fall.
Das habe ich auch gemacht. Ich bin natürlich jetzt sensibler dadurch geworden, auch durch meine eigene Behinderung und Akzeptanz dieser, ne? Also ich, klar, aber das ist ja nicht gegeben. Und ja, das war ein Prozess und das ist auch ein ongoing Prozess für mich.
Verstehe ich. Okay, also wir sind an dem Punkt, dass du, die Diagnose ist da, du hast getrauert oder du trauerst noch, aber du hast diesen Trauerprozess erstmal durchschritten und hast dann gesagt oder hast dann angefangen, das zu akzeptieren, das anzunehmen und dein Kind kennenzulernen.
Ja.
Richtig?
Genau.
Okay. Was sind denn da jetzt die Hürden, mit denen du so im Alltag besonders zu kämpfen hast, die so das Leben dann ausgemacht haben plötzlich? Jetzt, wo du wusstest, was es ist.
Erstmal Hilfe zu bekommen, Informationen darüber, wo kann ich Hilfe bekommen. Der Weg zur Hilfe, Anträge stellen, Telefonate führen, auf Briefe warten, auf Ablehnungen warten, den Ablehnungen widersprechen. Hilfsmittel beantragen, warten, langes Warten, monatelanges Warten auf Hilfsmittel, die dann ankommen, die dann nicht mehr passen, weil du ein kleines Kind hast, das wächst. Förderung beantragen, die Förderung verlieren, weil das Kind dann in die Kita geht, da dann nicht genug Förderung bekommen. Therapien, von denen es gibt nicht genug TherapeutInnen, die Therapien durchführen. Also da wieder lange Wartezeiten, da wieder nicht genug Therapie. Das sind so viele der noch mehr Hürden, die ich dann bezwingen muss und musste.
Es wäre total sinnvoll, wenn Eltern, die Kinder auf die Welt bringen, die so sind wie Clara, dass denen jemand an die Seite gestellt wird, der das so ein bisschen übernimmt und ein bisschen hilft, ne? Der sich da gut auskennt, der weiß genau, wo das zu beantragen ist, welche Frist man einhalten muss, all diesen ganzen Kram, den du dir erstmal drauf schaffen musst in deinem Alltag mit einem behinderten Kind, der ja anstrengend genug ist. Das wäre eine dringende Forderung, oder?
Auf jeden Fall. Also überhaupt, dass das, ja auch, oder vielleicht einfach niedrigschwelligere, weiß ich nicht, Beantragungen von all diesen Hilfsmitteln, das wäre ja auch schon, ich meine, ich stelle mir dann vor, was ist mit Leuten, die nicht so gut Deutsch können oder die vielleicht auch von mir aus Deutsch können, aber nicht dieses ganze Beamtenquatschdeutsch, was da halt in diesen in diesen Briefen drin steht, ne? Also ich meine, was ist mit diesen Leuten? Wer hilft denen? Und das gibt es einfach nicht. Also es gibt natürlich, es gibt Pflegestützpunkte und es gibt halt unabhängige Leute, aber das musst du halt auch dir erstmal, das Wissen musst du dir auch drauf schaffen.
Und so. Also, ne, als jemand, ich lebe ja mit Depressionen seit über 30 Jahren, das ist halt auch, ne, für mich sind Anträge, sowas ist für mich eine fast nicht zu nehmende Hürde, gerade wenn eine Absage kommt, das haut mich so um, dass ich dann große Schwierigkeiten habe, das vielleicht nochmal zu versuchen. Also die Vorstellung, dass man Dutzende davon ausfüllen muss und auch nicht nur für sich selbst, sondern für jemand anderen, diese Verantwortung zu tragen alleine, all das leisten zu müssen und nicht einknicken zu dürfen, nicht müde werden zu dürfen, ist Irrsinn in meinem Kopf. Irrsinn.
Ja.
Also schlimm.
Und ich lebe ja auch mit Depressionen. Also das heißt, für mich ist und war das halt auch dann immer so, wenn ich nicht meine Mutter hätte, die mir manchmal auch in den Hintern tritt, weil ich halt einfach auch an diesen Hürden manchmal so scheitere, diesen ersten Schritt zu gehen, dieses Telefonat zu führen, weil ich weiß, es ist nicht nur ein Telefonat. Und dann will ich, dann rufe ich an und ich bin echt verzweifelt, auch jetzt gestern war das, weil ich in der Augenklinik, wo die Clara nächste Woche einen Termin hat, anrufen wollte, um zu fragen, ob meine Mutter sie bringen kann. Weil ich halt Geburtstag habe an dem Tag davor und ich dann auch arbeiten muss am nächsten Tag. Und ich bin dann nicht durchgekommen, den ganzen Tag nicht und war so verzweifelt und habe dann zu meiner Mama gesagt, probier du's mal. Sie ist natürlich direkt durchgekommen. Ich weiß nicht, es ist halt einfach, ja, cool. Aber ne, allein das schon so, es ist ja eben, das wird ja auch oft vergessen. Also wir sind ja nicht nur Eltern, sondern auch wir Eltern von behinderten Kindern leben selber mit Behinderung manchmal. Auch wir haben psychische Krankheiten. Ich leide an Depressionen und einer Angststörung. Also ich meine, das ist ja auch nochmal sowas. Und wie schuldig man sich dann auch noch auch durch die Depressionen fühlt, weil man denkt so, oh nein, Mann, nicht mal das kriege ich hin. Also das wirft einen ja halt auch so wahnsinnig zurück, ne?
Ja. Ich erinnere mich an einen Fall, den du irgendwann auf Social Media geteilt hast mit einem Rollstuhl. Erzähl uns das mal kurz.
Ja, also das war tatsächlich Gott sei Dank ein Missverständnis, aber es war in meinem Fall nur Glück. Und zwar war das so, dass die Clara einen Rollstuhl benötigt, denn sie kann nicht sitzen, nicht krabbeln, nichts und wird auch jetzt wahrscheinlich in ihrer, weiß ich nicht, wann sie mal laufen kann, aber sie wird, ich glaube nicht, dass sie das mal wird. So, wir hatten bis zu dem Zeitpunkt
einen…
Das heißt,
sie liegt eigentlich, wenn sie…
Sie liegt, genau.
Oder lehnt.
Nee, sie lehnt, aber dann klappt sie halt irgendwann auch mal um. Wir hatten also einen Reha-Buggy und die sind aber extrem schwer und ich wollte halt, dass sie ein bisschen mehr Autonomie bekommt und haben dann einen Rollstuhl für sie beantragt. Und zwar einen kantelbaren Rollstuhl, denn sie muss halt nach hinten gelegt werden und halt eben auch einer, der hoch genug ist, dass ich den schieben kann. So. Den haben wir beantragt und dann kam die Ablehnung mit der Begründung, also man nennt das auch Aktivrollstuhl, ne? Ja. Dann kam die Ablehnung mit der Begründung, dass die Clara keinen Aktivrollstuhl braucht, aber sie mir einen Aktivrollstuhl anbieten können, aber nicht den. Und ich war so, hä? Okay. Und dann sind wir in Widerspruch gegangen und es war dann halt tatsächlich irgendwie einfach ein Missverständnis in meinem Fall. Aber Menschen mit Behinderung, Kindern weniger, aber auch Erwachsenen werden Hilfsmittel einfach verwehrt. Und ich möchte da jetzt auch nochmal eine Sache anmerken, weil ich dann auch oft irgendwie so entschuldigend bin. Und das ist aber eigentlich Quatsch, weil das Ding ist, ich sollte als Mutter eines Kindes mit Behinderung auch ein Reha-Dreirad beantragen können und von der Krankenkasse bezahlt bekommen. Und ich erkläre auch, warum. Erstens mal muss man auch bei Hilfsmitteln oft zuzahlen. Es ist nicht so, dass ich das immer alles umsonst bekomme. Entweder ist das dann Eigentum der Krankenkasse und ich muss es irgendwann wieder zurückgeben oder ich muss was zuzahlen oder in manchen Fällen, wenn es nicht ganz so was Teures ist, dann bezahlt es die Krankenkasse dann ganz. So. Das heißt, ich bitte hier nicht um ein Handout, sondern das sind notwendige Dinge. So. Und dann ist es auch so, wenn ich in einem Spielzeugwarenladen für mein Kind ein Dreirad kaufen könnte, dann würde ich das gerne machen. Das kann ich aber nicht, weil es gibt dort keine Dreiräder für mein Kind. Also muss ich es ja beantragen. Das Problem ist aber, ich kann es nicht mal so bekommen, denn wenn es keine Hilfsmittelnummer hat, dann kann es auch über die Krankenkasse, dann kann die Krankenkasse das auch nicht mal ablehnen, weil dann kann ich den Antrag gar nicht stellen. Das bedeutet, ich müsste dann die vollen Produktionskosten, also die vollen Kosten dieses Geräts tragen. Und Geräte, die Reha-mäßig sind und die dann halt auch gewissen Standards unterliegen, die sind, also das geht in die Zehntausende, wenn du das voll bezahlst, so, ne? Also, ich meine, bei einem Dreirad jetzt vielleicht nicht, aber so bei so Sachen, das ist durchaus ein normaler Preis, so. Oder sagen wir mal, ein Dreirad würde 3000 Euro kosten. Also, weißt du, wie viel ein Dreirad für ein normales dreijähriges Kind kostet, was jetzt nicht, eine Behinderung hat, eine körperliche? Das kostet, weiß ich nicht, vielleicht 20 Euro. Oder vielleicht ein richtig gutes, vielleicht mal 150. So. Also, ne, ich meine, nur, dass wir mal wissen, in welchen Preisdimensionen wir hier sprechen. Ich will nicht irgendwie alles umsonst. Ich würde auch gerne dann was zuzahlen von mir aus für was jetzt nicht absolut lebensnotwendig ist. Aber wieso darf denn mein Kind nicht auch Spielzeug haben? Wieso darf denn mein Kind nicht, ne? Also das ist halt so, ich habe dieses Mindset auch noch nicht so lange. Ich habe da auch vorher immer gedacht, so, ja Mann, ich werde nicht zu viel verlangen. Aber ich meine, ey, mein Kind kann kaum mit irgendwas spielen. Ich muss immer irgendwie kreativ sein, damit ich sie beschäftigen kann. Hm. Wieso muss ich da überhaupt drum kämpfen? Und ja, Hilfsmittel bekommen ist einfach ein Kampf. Und nicht nur das, wenn die bewilligt sind, wir haben auf den Reha-Buggy 4 Monate gewartet, wir haben auf den Rollstuhl 4 Monate gewartet und wir haben auf das Pflegebett auch 4 Monate gewartet.
Und ist sie dann schon zu groß dafür, oder?
Nee, also das Pflegebett ist 2 Meter lang, das haben wir dann auch extra so beantragt, ne? Das ist 90 auf 2 Meter, weil... Also sie wird irgendwann auch mal noch ein anderes bekommen, weil sie, wenn sie mal aufstehen kann, wird das nicht reichen. Aber trotzdem haben wir das gemacht, auch damit ich mich zu ihr legen kann, wenn mal was ist, ne?
Ja.
Aber ja, der Reha-Buggy ist dann halt ein gebrauchter alter Buggy gewesen. Also das Ding ist halt einfach wahnsinnig schwer. Es wusste auch von den Leuten, die das bringen, keiner, wie man das zusammenbaut. Das ist nicht so, dass da jemand kommt und dann erklären die dir genau, wie das funktioniert und bauen dir das schön zusammen und passen das an. Da kommt jemand und sagt, ja, keine Ahnung, ich baue das jetzt mal irgendwie zusammen, das wird schon irgendwie passen. Sie können ja in die Gebrauchsanleitung gucken. So ist das. So. Ja.
Ja. Schön allein gelassen, in dem Fall.
Ja, also es ist mit all diesen Sachen so. Also ich könnte da 100 Stunden weiterreden, das wird auch den Rahmen sprengen. Man wird komplett alleingelassen und das ist leider so.
Habe ich das richtig wahrgenommen? Ich habe das Gefühl, du bist dadurch dann, du sagst selber, du benutzt das Wort Aktivistin nicht so, aber ich habe das Gefühl, du bist dadurch zur Aktivistin geworden. Also du bist an den ewig dir in den Weg gestellten Hürden irgendwann hat es dich so erzürnt und hast gesagt, das kann so nicht sein, ich muss jetzt, ich nutze meine Erfahrung, um das anzuprangern und vielleicht für andere auch leichter zu machen. Ist das richtig so?
Ja, also ganz am Anfang war es so, dass ich erstmal nur einfach mich einsam gefühlt habe und allein und nur Claras Geschichte so geteilt habe. Also da ging es, das war weniger politisch da. Also es war halt schon... Klar, immer, ich bin immer irgendwie politisch, ne? Aber es war halt weniger aktivistisch da und dann fing das aber irgendwann an. Also dann habe ich mehr Reichweite bekommen, dann habe ich beim Elternmagazin das Takeover gemacht und da habe ich halt
Instagram, ne?
Wir reden von Instagram, genau. Und ich habe dann mehr Reichweite bekommen und bin gewachsen und habe dann mehr Texte verfasst über halt Inklusion und Ableismus, ja, über meine eigene Behinderung, über die von Clara, über Rassismus auch, aber das wollte ich dann auch, da war ich einfach zu müde, da noch so 1000 Sachen drüber zu schreiben. Ja, und das kam schon so, ja klar, also ich habe dadurch meine Stimme gefunden auch, ne?
Ja, ich habe in einem Artikel in einem Podcast, den du gemacht hast, habe ich gehört, dass du auch die Geschichte mit der Altersarmut angeprangert hast. Du sagst, du kannst, du hast also ja alle deine Ressourcen, alles, was du dazu verdienen kannst, fließt damit rein und du hast nicht die Möglichkeit, irgendwelche Rücklagen zu bilden, um dann irgendwann später mal ein halbwegs angenehmes Leben zu haben. Du starrst der Altersarmut ins Auge und die kommt unaufhörlich auf dich zu. Ist das richtig?
Genau. Also ich meine natürlich weiß ich jetzt nicht, wie mein weiteres Leben verläuft und ob das jetzt wirklich so sein wird oder, ne, aber es ist ja, also es sieht erstmal sehr danach aus. Ich habe jetzt einen neuen Job, den fange ich im Dezember an. Da werde ich mehr Stunden arbeiten können, aber ich habe ja auch schon mal drüber geschrieben und im Podcast drüber gesprochen. Ich kann jetzt nicht 40 Stunden arbeiten. Das ist halt in der momentanen Situation für mich nicht möglich. Ich muss ja auch mein Kind pflegen. Und ja, also das Pflegegeld, was ich dafür bekomme, das klingt jetzt erstmal viel, ne? Also wir haben Pflegegrad 4. Das kann jeder nachlesen. Ich bekomme dafür 728 Euro im Monat für die Pflege von Clara. Und das ist natürlich, klar, das ist erstmal jetzt keine unerhebliche Summe, aber man darf auch nicht vergessen, ich bin ja die ganze Zeit dafür für die Pflege von ihr zuständig und ihre Mutter, klar. Natürlich, als ihre Mutter kümmere ich mich eh um sie. Das ist ja ganz klar. Aber trotzdem, ich bin ja jetzt keine ausgebildete Pflegefachkraft und ich kümmere mich aber um sie immer, wenn sie gepflegt werden muss und nicht nur 10 Stunden. Aber eine Pflegefachkraft, die 10 Stunden an meinem Kind arbeiten würde, wenn ich das nicht also mache, ne, wenn ich die anstellen würde, bekommt einfach mehr als das Doppelte als ich. Und das für 10 Stunden, aber ich mache das 24 Stunden am Tag oder vielleicht ein paar weniger, wenn sie in der Kita ist, aber ne, ich meine, ich bin ja trotzdem dafür verantwortlich die ganze Zeit. So, und dann, und das ist halt, und ich kann davon auch nichts zurücklegen. Also ich krieg dafür vielleicht mal 1-2 Rentenpunkte oder whatever. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Aber es ist halt auf jeden Fall nicht genug. Ich hab's mal nachgeguckt. Aber dann gehe ich arbeiten, kann aber nicht Vollzeit arbeiten. Also das stimmt ja hinten und vorne nicht, ne? Diese Kompensation, die funktioniert so nicht. Also ja, ich werde arm sein im Alter, wahrscheinlich.
Ja. Ich habe in, du schreibst ja auch in einem Blog mit 2 anderen Müttern zusammen, glaube ich, ist das richtig?
Ja, das ist richtig, genau.
Wie heißt der?
Der heißt Kaiserinnenreich und den haben wir übernommen von der wunderbaren Mareike Kaiser, die Schriftstellerin und Journalistin ist. Und die in diesen Blog selber genutzt hat, um über ihre behinderte Tochter zu schreiben und den Alltag mit ihr und ihren beiden Kindern, bis die Tochter dann verstorben ist und hat den Blog dann auch noch etwas weitergeführt und dann an uns vererbt und das, ach Gott, du kannst dir nicht vorstellen, wie unglaublich gerührt und happy und weiß ich nicht, geehrt wir waren, als sie uns gefragt hat.
Ich habe deinen letzten Beitrag jetzt gerade gelesen, da ging es um eine Situation auf dem Spielplatz, dass du mit Clara auf dem Spielplatz bist und sie ist älter als die anderen Kinder und es gibt nur eine Schaukel, auf der sie eventuell Spaß haben kann, aber erzähl einfach selbst.
Genau, also das ist eine Schaukel, auf der sie meistens gerne schaukelt, die ist aber schon langsam zu groß für diese Schaukel, weil die sehr tief hängt. Und es gibt ansonsten auch keine Spielsachen oder irgendwelche Möglichkeiten für Clara, aber es ist tatsächlich nicht das, was mich am meisten verletzt, sondern dieses Unsichtbarsein. Also wir sind so unsichtbar auf diesem Spielplatz. Die Kinder rennen an uns vorbei und starren Clara an und Clara ist so fröhlich und lieb und klatscht und guckt zurück und grinst die an und die Kinder starren sie nur mit offenem Mund an und die Eltern schauen weg und gehen an uns vorbei. Das Einzige, was ich vielleicht mal bekomme, ist ein mitleidiger Blick von irgendeiner Mutter oder einem Vater, aber eher von den Müttern. Und dann sprechen die, als wäre nichts, mit kleinen Babys, die auch nicht antworten können, die sie auch nicht angucken. Da beugen sie sich runter und sprechen mit denen, als könnten die antworten. Aber mein Kind wird einfach ignoriert. Und je älter sie wird, desto mehr merke ich das. Und das ist halt einfach was mich da, also ich bin nie vorbereitet auf diesen Schmerz, auch wenn ich weiß, dass ich mich daran gewöhnen muss, aber ich kann mich daran einfach nicht gewöhnen.
Wie würdest du dir denn wünschen, dass sie behandelt wird, konkret? Oder wie ihr wahrgenommen werdet da?
Ich würde mir wünschen, dass die Leute uns, ich will gar nicht, dass immer jeder auf uns zukommt und sagt, hey, können wir mit euch spielen? Also ich meine, das mal ja, ne, das ist, aber einfach mal ein Lächeln. Oder einfach mal ein Hallo, und wie alt ist die Kleine, so einfach so genau das, was eben Eltern auch mit anderen Eltern machen. Genau das würde ich mir wünschen. Das ist halt, Also ich wünsche mir eigentlich gar keine Sonderbehandlung. Ich wünsche mir eigentlich nur, dass ich genauso behandelt werde oder mein Kind genauso behandelt wird. Hm. Und ich weiß, dass das nicht selbstverständlich oder einfach ist, aber es ist halt, ich habe keine Lust, da zu sitzen, als wäre das irgendwie ein großer Gefallen, den mir die Leute tun. Hm. Ich will nicht als Bittstellerin da sitzen und dankbar sein, wenn mein Kind mal ein Lächeln abbekommt. Das reicht mir nicht.
Ich habe halt, also ich persönlich habe so ein großes Problem mit Mitleid, weil ich habe immer das Gefühl, Mitleid ist auch nur eine softere Art von Verachtung so ein bisschen.
Richtig.
Ich finde Mitleid echt schwierig. So, ich mag's nicht selber, ich hasse es. Leute mitleidig mit mir sind, werde ich immer so, ich hau dich. Ich fühle mich dann mehr geothert als sonst und es macht schlimme Dinge mit meinem Selbstwert. Genau, ich glaube, darum geht's, ne? Dass man behandelt wird, als wäre alles irgendwie, ja, als wäre, es gäbe es keinen Grund zum Mitleid, dass man auch mal so behandelt wird, als wäre alles irgendwie normal. Clara ist ein kleines Mädchen und will, ne, man sagt
es
Hallo.
Ist ja auch normal. Also ich meine, ne, es ist ja auch, und das Ding ist, ich habe auch ein Riesenproblem mit Mitleid, also genau wie du. Nur, ich will aber auch nichts schön reden. Also ich meine, aber es gibt auch nichts schlecht zu reden. Also ich nenne mal ein Beispiel. Ich war bei Fielmann, weil ich eine neue Brille gebraucht habe und habe dann in dem Zuge auch gefragt, habt ihr auch Kinderbrillen? Weil die Brillen von Clara immer so teuer sind, weil wir die in so einer kleinen Optiker-Dingens holen. Und dann hat sie gesagt, ja, haben wir, wie alt ist denn ihr Kind? Und da war sie noch 3 und da habe ich gesagt, sie ist 3. Und dann hat sie gesagt, ach, das ist ja auch so ein Alter, wo man denen ständig hinterherrennen muss. Und da habe ich gesagt, ja, also bei uns jetzt nicht, weil sie läuft ja nicht, sie sitzt im Rollstuhl. Und dann war die auch gleich so, oh, das tut mir so leid. Und ich war so, warum? Sie haben doch auch eine Brille. Tut Ihnen das auch leid? Ich habe doch auch eine Brille. Das ist doch ein Hilfsmittel. Ich find's gut, dass sie einen Rollstuhl hat. Sonst müsste ich sie ja überall hintragen. Dann könnte ich Ihnen leid tun. Also, ne, ich meine, ich war da halt so genervt und die hat das nett gemeint und ich bin dann halt auch manchmal echt, ja, garstig, weil ich halt einfach die Geduld nicht mehr habe, dann nett zu sein. Und sie hat das dann auch irgendwann verstanden, aber es ist halt so, ich will nicht, dass Leute so tun, als gäbe es keinen Grund zum Mitleid. Es gibt keinen Grund zum Mitleid. Also ich meine, wenn überhaupt, dann bemitleidet mich, weil ich durch diese ganzen Hürden gehen muss. Aber bemitleidet nicht mich, weil ich so ein Kind habe und bemitleidet vor allem das Kind nicht, weil die ist happy. Und zwar sehr. Mhm. Ne? Das ist es. Mhm.
Ja. Das verstehe ich gut. Clara ist ja nonverbal. Das heißt, sie spricht gar nicht bisher oder sagt sie jetzt ab und zu auch mal was?
Sie sagt mal so Silbenlaute wie Mama. Vor allem aber nennt sie meinen Freund gerne Mama. Nicht mich.
Das Kind ist tückisch.
Ja.
Um es mit Loriot zu sagen. Ja.
Also ja, sie sagt jetzt nicht was. Ich glaube, sie versteht langsam, aber ich bin mir nicht sicher, ob es Worte sind, die sie versteht oder halt eben so Mimikabläufe und sowas. Das kann ich so genau nicht sagen. Also man kann mit ihr kommunizieren. Sie kommuniziert auch viel und sie ist sehr interessiert an ihrem Umfeld. Meistens, manchmal auch nicht. Aber sie ist nonverbal, ja, nach wie vor mit 4.
Sag mal konkret, also man kann sich, glaube ich, ein paar Sachen vorstellen, aber wahrscheinlich kommt man auf ein paar Sachen auch nicht, was das für Hürden mit sich bringt, die Nonverbalität.
Zum Beispiel, wenn sie krank ist, weiß ich nicht, was sie hat. Also ich meine, ich weiß es mittlerweile oft, weil ich halt einfach Ausschlusskriterium oder Ausschlussverfahren mache. Kriterium. Aber sie hat zum Beispiel so einen Tick, dass sie sich immer in die Ohren zuhält. Und ich habe eine Weile gedacht, weil sie früher öfter Mittelohrentzündung hat, dass das deshalb ist, weil sie weint dann und hält sich die Ohren zu und dann hatte sie Fieber. Ja, das ist aber gar nicht so. Sie hat einfach nur die Ohren zugehalten. Mhm. Und das sind halt so Sachen, also ich kann ja nicht fragen, wo tut's denn weh? Mhm. Und ich meine, das Kind ist 4, ne? Weil vorher haben mir die Leute immer gesagt, ja, das kann ja mein Kind auch nicht, die ist ja auch erst 2 oder so, aber sie ist 4 Jahre alt. Also als ich 4 war, da konnte ich meiner Mama sagen, Mama, ich habe heute Angst. Kann ich bei dir schlafen? Mama, ich habe Bauchweh. Mama, ich habe Husten. Mama, ich habe Hunger. Ich habe Durst. Also, ne, ich meine, ich habe am laufenden Band geplappert. Und die Clara macht das nicht. Und nicht nur das sind die Hürden, sondern auch, was interessiert denn mein Kind? Kann ich ihr was zeigen? Sie zeigt ja auch auf nichts. Also das sind alles so Sachen, die, ja, also da, wo ich eben auch drum getrauert habe, wie wir eben drüber gesprochen haben. Mhm. Das sind so, ich habe mir vorgestellt, was ich mal für eine Mama bin und wie ich meinem Kind die Welt erkläre. Und ach, schau mal, da sind Kastanien, die hat deine Mama früher auch im Wald gesammelt. Und ne, und das sind Ahornblätter und was weiß ich noch. Und das ist halt alles einfach, nee, das funktioniert mit Clara nicht. Ich kann mit ihr auch kein Bild malen. Mhm. Oder, ne, oder ich Fernsehen anmachen, klar, kann ich, aber ist jetzt auch nicht so, dass, die findet manche Sachen ganz cool, aber die hat jetzt auch keine Lieblingssendung oder, also, da ist so viel. Ich weiß nicht, was ihr schmeckt, indem sie es ausspuckt oder nicht. Also es ist halt einfach wie mit einem Baby, die Kommunikation. Und manchmal noch weniger.
Und ich vermute mal, dass es auch eine Erwartungshaltung gibt von anderen Eltern oder anderen Menschen generell, dass du wissen solltest, was sie meint, weil du bist ja schließlich die Mutter. Also auch wenn sie nur ein Auto von sich gibt oder wenn sie einfach schreit, dass von dir einfach erwartet wird, dass du es weißt, weil hey, Mütter wissen sowas.
Ja. Genau, Mütter wissen sowas, ja. Ja, die gibt es. Also tatsächlich weniger, als ich dachte, aber es ist schon oft so, dass die dann, ja, aber du weißt ja dann, was mit ihr ist, ne? So, dass ich glaube auch tatsächlich, das wird gar nicht so ausgesprochen, sondern ich glaube, das ist einfach sowas, was so vorausgesetzt wird, weshalb auch dann, ne, ich meine, ich kann darüber halt auch viel nicht reden. Nicht, weil ich das totschweige, aber weil das halt einfach, ich glaube, das wird halt gar nicht mitgedacht, dass das für mich nochmal viel beängstigender ist, wenn mein Kind richtig krass brüllt und ich weiß einfach nicht, was los ist. Klar kann ich das mittlerweile ableiten, aber das ist nicht mein toller Mutterinstinkt, sondern halt einfach logisches Denken. Also wenn
und
sie
Erfahrung.
Halt, ja, sie hat Darmprobleme regelmäßig, wenn sie brüllt und drückt, ist es wahrscheinlich der Darm. Aber ich meine, so genau weiß ich das nie.
Ja. Wie ist es denn jetzt mit deiner eigenen Diagnose? Also du hast ja das vorhin schon kurz angerissen, wir haben es kurz angerissen. Kam das danach, kam das durch deine Recherche? Wie hast du herausgefunden, dass du autistisch bist? Wie war der Prozess?
Also ich erzähle erstmal von der ADHS-Sache.
Okay.
Oder nee, weißt du was, ich fange anders an.
gerne in diesem Podcast immer wieder.
Also, ich war als Kind schon anders, so fange ich an, weil ich glaube, da werden sich die meisten Leute, die irgendwie eine Autismusdiagnose oder ADHS-Diagnose haben, drin wiederfinden. Das wusste ich schon viel, viel länger, als ich die Diagnose habe. Und das wussten auch alle anderen schon viel, viel länger. Autismus tatsächlich nicht so, denn ich bin eine richtige Labertasche und ich wirke extravertiert und das bin ich auch und ich kann sehr gut masken und ich wirke super selbstbewusst und was weiß ich noch alles. Ich kann gut Augenkontakt faken, also lauter so Zeug, das kam erst später, allein auch durch die ganzen Klischees, aber es war früh schon klar, dass mit mir irgendwas anders ist. Das war schon im Kindergarten so, ich konnte sehr früh lesen, ich konnte sehr früh sprechen. Ich konnte sehr früh Nein sagen. ich war sehr aufmüpfig und aber auch, ne, also ich glaube, da war halt ich sehr vergesslich, verpeilt und dann aber wieder obsessiv mit meinen Themen und hab nicht aufgehört zu diskutieren, hab meine Mutter in den Wahnsinn getrieben. Also echt, das war eigentlich schon lange klar. Ich wurde dann als Kind auch getestet, dann wurde aber nur ein IQ-Test gemacht und ich bin hochbegabt und deshalb, das wurde dann irgendwie alles damit so erklärt. Was aber dann für mich richtig schlimm war, denn ich habe ja, also ich habe jetzt, stand jetzt ein Hauptschulabschluss, ich habe nie Abitur gemacht, ich habe nie studiert, all mein Wissen, was ich habe, habe ich mir selber angeeignet, weil es mich interessiert hat und nicht, weil ich das in der Schule gelernt habe. Und dann aber im krassen Kontrast dazu habe ich eine Dyskalkulie, also ich kann auch wirklich nicht rechnen, wirklich gar nicht, also ich meine, klar kann ich ein bisschen rechnen, so, ich habe ja auch in Bars gearbeitet, aber ich kann jetzt, also ne, kannst du halt vergessen, ich habe kein räumliches Sehen und ich bin halt wahnsinnig vergesslich und wenn mich was nicht interessiert, dann ist das auch nicht irgendwie Rebellion oder so, dann kann ich das nicht lernen. Also es geht nicht. Es ist, als würde dann irgendwie jemand vor mir stehen und klingonisch sprechen und ich weiß halt, und ich versuche die ganze Zeit, jetzt hörst du aber auch mal wirklich zu, und es geht halt nicht. Und ich habe das nie verstanden, weil ich dachte so, wenn ich hochbegabt bin, wenn ich so intelligent bin, wie alle sagen, wieso verstehe ich das denn dann nicht? Wieso verstehe ich klare Anweisungen nicht und fange an zu heulen, weil ich nicht weiß, was gerade von mir gewollt ist, ne? Oder wieso verpeile ich so viel? Und das hat sich dann aber, naja, über meine Jugend war es dann halt auch irgendwie egal. Und dann habe ich halt gedacht, ja, ist halt eh alles scheiße, Punkrock, keine Ahnung. So, Autorität, naja, was weiß ich, was wollt ihr alle von mir? Und habe dann aber doch schon immer den Verdacht ADHS gehabt, weil ich darüber ein bisschen was gelesen hatte und das alles gepasst hat, auch mit der Emotionalität und so und alles und Reiz, Offenheit und so, ne? Und ja, da, als ich nach Saarbrücken gezogen bin, habe ich gedacht, komm, wenn jetzt dein Kind schon in der Diagnostik ist und du sowieso in der Uniklinik bist, dann holst du dir jetzt einfach auch deine Diagnose, die schon so lange aussteht, weil ich halt auch gemerkt habe, scheiße, ich komme nicht mehr klar. Jetzt bin ich auch noch Mutter, ich habe so viele Sachen, ich krieg mein Leben nicht auf die Reihe. Ich kann nicht mehr und alles ist halt einfach so chaotisch in meinem Kopf. Ich will Ruhe. Und deshalb habe ich mir die Diagnose dann geholt, sag ich mal. Das klingt so, als ginge das so schnell, aber das war, also ich musste da auch noch mal ein Jahr warten, bis ich den Termin bekommen habe. Hab den dann bekommen, hab dann nach dem Gespräch sofort die Diagnose bekommen, weil es wohl so offensichtlich war. Und die Autismusdiagnose, die habe ich nicht offiziell, denn das ist für Frauen vor allem, aber für Erwachsene in grundsätzlich sehr, sehr schwer. Vor allem hier im Saarland gibt es, glaube ich, gar keine Erwachsenen-Autismus-Diagnostik. Das gibt's nicht. Aber ich habe den Verdacht, also es ist, der Verdacht wurde geäußert von der Frühförderung von Clara. Also Frühförderung ist halt sowas wie Unterstützung für behinderte Kinder, ne? Und die Frau, die die Frühförderung macht, hat eine autistische Tochter. Ich nehme an, dass die Frau auch irgendwie Autistin ist, die wirkt autistisch. Und die hat dann gesagt, ja, sie sind doch Autistin, oder? Und ich dann so, nee, erzähl das meiner besten Freundin, die auch Autistin ist. Und sag so, die hat gesagt, ich wäre Autistin, lächerlich, oder? Und sie so, nee, das passt. Ich so, was? Nee. Und dann habe ich halt angefangen, mir mal anzugucken, was sind denn eigentlich jetzt wirklich, nicht nur irgendwie Rain Man oder was weiß ich, was es halt noch alles gibt, die Symptome von Autismus, weil ich dachte immer, das ist halt so, oder wie Sheldon oder so, und ich sehe mich überhaupt nicht wie Sheldon. Also ich bin jetzt auch kein gefühlloser Roboter, ganz im Gegenteil, ich bin mega emotional und so, und habe mir das dann mal angeguckt und dachte so, ey krass, das passt ja alles, also, ne, also vieles.
Also ich jetzt als nicht studierter Mensch, als Mensch, der sich da nur so peripher reingelesen hat, würde jetzt denken, klassischer Autismus wäre Schwierigkeiten, emotionale Ausdrücke zu deuten, körperliche Nähe, emotionale Nähe so ein bisschen schwierig und gerne mit Distanz und so. Manchmal, ich glaube, man nennt das dann Savant. Also wenn man spezielle Begabungen hat, so Hyperfokus, Möglichkeiten, sich auf ein Thema speziell zu konzentrieren und da ganz viel Wissen anzuhäufen, das wären für mich jetzt so jenseits vom Klischee die Dinge, die ich jetzt so meine zu wissen. Ist das korrekt oder sind das Blödsinnige?
Nicht ganz. Also Savant, also ich weiß, dass es Savant auf Französisch heißt, ich weiß aber nicht, wie man das sagt, weil whatever. Aber nee, das ist, glaube ich, etwas, eine ganz, ganz seltene Form, und das ist auch mehr als Hyperfokus. Das ist halt wirklich sowas wie in weiß ich nicht, jemand lässt halt 20.000 wie heißt denn das, Zahnstocher fallen und dann weiß man, aber so, das gibt's, aber das ist extrem selten und das ist kein, also das ist tatsächlich kein.
Das macht sich
ja
gut für Filme wahrscheinlich, ne, für Drehbücher.
Das macht sich gut für Filme und hat mit Autismus eigentlich, glaube ich, echt relativ wenig zu tun.
Okay.
Aber was halt passt, ist ja, also was du angesprochen hast, alles davor, das passt schon. Das ist aber nicht, das ist aber eben nicht zwingend. Und das ist auch das, was mich, wo ich dann halt gesagt habe, ja, das bin ich ja aber nicht. Also ich meine, klar, ich bin jetzt kein Fan von Berührungen so einfach so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sofort zu Staub zerfalle, wenn mich jemand anfasst. Also ich umarme auch gern. Ich kann halt, leichte Umarmung nicht. Und leichte Berührung kriege ich halt sofort, also das hasse ich. Ne? Und dann habe ich eben, das ist es auch, diese Reize. Also es gibt ja einen Grund, warum diese körperliche Distanz auch oft gegeben ist. Also das ist ja Reizüberflutung. Mhm. Und so ist es dann auch mit Geräuschen. Ich habe mir als Kind schon die Ohren immer zugehalten, wie dies die Clara auch übrigens macht. Und ich mache das auch jetzt noch. Ich habe es mir abgewöhnt, weil das ist unhöflich, habe ich gelernt. Aber ich möchte es gerne. Ich möchte mir gerne einfach immer die Ohren zuhalten oder Leute anschreien, warum sie so super laut sein müssen. Gleichzeitig bin ich aber sehr laut und mache laute Menschengeräusche, die mich bei anderen in den Wahnsinn treiben. Also ich glaube, es sind halt oft diese sehr heteromännlichen Autisten, die auch in den Medien dargestellt werden, so wie ein Sheldon, der witzigerweise natürlich der Schauspieler nicht hetero ist, aber auch kein Autist. Mhm. Aber der wird ja so super männlich autistisch dargestellt, also wie es nur geht. Und ich, die jetzt auch kein Mathe kann, ich bin kein Superbrain-Roboter-Mensch, der Berührung hasst und Emotionen nicht lesen kann. Das ist Quatsch. So, also ich habe mir aber meine Gesichtsausdrücke, die ich habe, alle nachgeahmt im Fernsehen und von anderen Menschen, weil deshalb sind die auch oft sehr extrem. Also ich habe auch meine Stimmlage dem angepasst und ich habe halt viel geschauspielert und viel nachgemacht. Das nennt sich Masking. Mhm. Und das ist der Grund, warum das vielleicht für viele Leute nicht immer gleich sichtbar ist, wer autistisch ist und wer nicht. Weil wer gut masken kann, der kann das gut verstecken. Aber das ist wahnsinnig anstrengend.
Ich glaube, also es ist ja mittlerweile auch ein bisschen in Mode gekommen, zu sagen, man ist auf dem Spektrum, anstatt zu sagen, man ist autistisch. Und ich glaube, Grund dafür ist eben auch, dass es eben nicht eine schwarz-weiß Ja oder Nein-Geschichte gibt. Ja, du bist Autist, wenn du das und das bist. Und nein, du bist es nicht, wenn du diese drei Sachen nicht bist. Sondern Autismus ist für jeden Menschen dann unterschiedlich, eben ein Spektrum. Bei dem Stichwort, ich habe gestern mal in Love on the Spectrum reingeschaut, diese, ich glaube, Netflix-Serie, wo es um datende Autisten geht. Hast du die gesehen?
Ja, die erste Staffel, die zweite noch nicht.
Was hältst du davon?
Also, ich weiß, dass das viele nicht gut finden. Ich fand's jetzt aber tatsächlich, also ich meine, ich verstehe die Kritik und teile die auch teils.
Die Kritik aber, ist, dass es voyeuristisch ist eigentlich, ne?
Ja, aber auf der anderen Seite halt auch nicht, weil wieso, also ich meine, das sind alles erwachsene Menschen, die sind nicht, ne? Also ich meine, auch wenn sie skurril oder schrullig oder was auch immer wirken, die haben ja dem zugestimmt und die sind auch durchaus in der Lage, auch wenn das, und das fand ich dann halt eben immer ein bisschen schwierig, so, wieso ist es voyeuristisch, also wieso können denn diese Menschen nicht selber entscheiden, ob das für sie voyeuristisch ist und ob nicht? Also die sind alle erwachsen. Alle Erwachsenen, die daten sich, also die haben Sex, so. Ja. Wieso können die das nicht entscheiden? Das sind keine Pflegefälle. Das sind keine geistig so behinderten Menschen, die keine eigenen Entscheidungen treffen können. Und für die das dann, die da irgendwie ausgenutzt werden. Also das glaubt, ne? Und das ist halt so ein bisschen, ich verstehe die Kritik, ich teile Teile der Kritik. Aber ich finde halt, das einfach voyeuristisch zu nennen, so ohne irgendwie das mal zu beleuchten, warum findet man das jetzt voyeuristisch? Warum spreche ich das den Leuten ab, dass sie das selber entscheiden? Finde ich schwierig. Ich fand
zumal
die erste
das ja auch
Staffel,
Parameter sind, die man durchaus mal bei deutschen Dating-Formaten anlegen könnte, ne? Also Schwiegertochter sucht und so, ob da wirklich alle komplett mündig sind, die diese Entscheidung treffen und sich bewusst sind, wie sie da vorgeführt werden. Kann man ja auch mal fragen. Ne?
Also. Würde ich nämlich tatsächlich sagen, finde ich viel voyeuristischer als Love on the Spectrum, die tatsächlich zumindest in der ersten Staffel, was ich gesehen habe, immer mal wieder gefragt wurden, hey, ist alles okay? Hey, möchtest du abbrechen? Hey, brauchst du eine Pause? Ne? Mhm. Sekunde mal. So. Und das weiß ich jetzt nicht, ob das da bei Schwiegertochter gesucht so gemacht wird.
Glaube ich eher
nicht. Nee, ich nämlich auch nicht. Und ich finde halt schon, dass da, also ich fand die erste Staffel tatsächlich sehr, sehr herzerwärmend.
Also ich finde Ruth und ihren Boyfriend, ich habe jetzt gestern nur 2 Folgen geschaut oder 3, Ruth und ihren rothaarigen Boyfriend, ich habe so gelacht mit den beiden, weil die miteinander, auch, die haben ja wirklich so viel Spaß miteinander, die nehmen sich gegenseitig so auf die Schippe. Die sind saulustig so und offensichtlich very much in love und auch irgendwie, ne, wissen sie ganz genau, was wir da machen und das, auch, dass sie das vor der Kamera machen.
Ja.
Ja, die habe ich sehr genossen, die beiden. Ja.
Also ich bin Olivia-Fan und zwar habe ich Olivia am Anfang gehasst und ich habe da auch mit,
die, mit dem Batman-Kostüm?
Die ist von der ersten Staffel, ich weiß nicht, ich glaube, du guckst die zweite Staffel,
nee,
also das ist jetzt, die, ja?
Ja.
Ich, also Olivia ist, glaube ich, noch nicht, wenn du das, nee, hast du, glaube ich, noch nicht gesehen, das okay. Müsste noch kommen, die hat so eine Brille, das ist so ein dünnes Mädchen, die ist auch sehr hibbelig. Die erinnert mich halt an mich und die erinnert mich auch und meine beste Freundin meinte auch, sie erinnert sie an sie, wie sie früher war und wir haben sie zuerst gehasst, weil das ist halt so eine Zene, weil so, oh Gott, wir waren so awkward und wuch. Aber ja, also die finde ich toll und dann fand ich auch die, das queere Mädchen cool.
Ja.
Die mochte ich auch sehr.
Ja.
Also das war halt einfach, das waren Leute, mit denen würde ich befreundet sein, aber jetzt nicht alle. Also gab es auch welche, wo ich, ja, keine Ahnung, null Zugang zu habe,
right.
Die ich halt auch einfach witzig finde, ne, und aber halt auch nicht auf eine Art so, haha, den lache ich jetzt aus, sondern einfach, keine Ahnung. Ich würde es genießen, mit denen Zeit zu verbringen. Vielleicht nicht jetzt die ganze Zeit oder so. Ich finde ja, Love on the Spectrum. Ja, genau. Ich find's cool. Und ich find's auch cool, dass sie da nicht irgendwelche Sheldon-Leute genommen haben. Das gibt nämlich wirklich genug von denen auch.
Ja.
Also, und das, da war ich eigentlich tatsächlich ganz happy drüber, dass sie die Leute genommen haben, die vielleicht ein bisschen awkward wirken und
ja.
Ein bisschen komisch und schrullig.
Ja. Wo wir gerade beim Thema Liebe sind und bei Love on the Spectrum. Du hast ja Liebe gefunden in Saarbrücken, nicht?
Ja, richtig, das habe ich, ja.
Tell me about that.
Also, wir kennen uns schon 16 Jahre, hatten aber jetzt nicht die ganze Zeit Kontakt. Wir waren ineinander verliebt, verknallt, kurz bevor ich nach Berlin gezogen bin, 2005.
Ah.
Allerdings hat das dann nicht geklappt, weil wir hatten, also ich glaube, wenn etwas eine unwissende Autistin beschreibt, also jemand, der nicht weiß, dass sie auf dem Spektrum ist, dann vielleicht unser erstes Date, was wir jemals hatten vor 16 Jahren. Wir sind dann also zusammen, sind zusammen in eine Bar gegangen und dort habe ich seine Tasche genommen und den ganzen Inhalt ausgeräumt und angeordnet. Und dann wieder eingeräumt. Und ich glaube, er hat halt gesagt, so ich war noch, das war das schlimmste Date meines Lebens, ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Dann hat er bei mir übernachtet, da ist aber nichts gelaufen, weil meine Mitbewohner waren halt auch so laut und dann habe ich wütend einen Schuh an die Tür geschmissen und der dachte einfach nur, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? um Himmels Willen ist dann irgendwie fast ohne zu schlafen auf den Geburtstag seiner Mutter. Ein paar Wochen später kam er mit einer Freundin von mir zusammen. Mein Herz war gebrochen. aber ich war dann halt auch so, ja, okay, tschüss, ne? Also ich tue jetzt so, als wäre mir das egal. Bin dann nach Berlin gezogen, hab ab und zu mal noch von ihm gehört, aber nicht so viel. Treff ihn dann irgendwie 2013 im Karstadt in Saarbrücken, sagt er zu mir, du hast aber zugenommen.
Das habe ich noch nie gehört. Oh, ein schöner
und,
Satz. Hört man gern.
Ey, es war einfach so. Und ich meine, es ist halt so witzig, weil ich mir jetzt im Nachhinein so denke, man, der ist auch irgendwie neurodivers. Ich bin mir nicht sicher. Ich will jetzt auch hier nicht irgendwie Quatsch erzählen. Aber es ist halt einfach so. Also auf jeden Fall haben wir ein gemeinsames Verständnis so von weirden Dingen, die wir machen. Mhm. Wir haben uns dann jetzt vor einem Jahr, vor fast genau einem Jahr, wiedergefunden. Und er gerade frisch getrennt. Und ja, jetzt sind wir zusammen seit einem turbulenten Jahr in Patchwork. Er hat eine Tochter, ich habe eine Tochter.
Und sind die ungefähr im selben Alter?
Sie ist 2 und Clara ist 4,
okay.
Also nicht wirklich, aber
okay.
Die ja, also ich habe sie jetzt auch erst kennengelernt vor ein paar Monaten und ich finde sie großartig und sie mich und sie nennt mich auch immer Smini. Das ist total toll und ja, wir versuchen jetzt halt irgendwie so unser Leben zu meistern mit zwei Wohnungen und zwei alles.
Ist viel Jongliererei, nehme ich an. Wie ist,
ist es.
Wie ist die Tochter mit Clara?
Also ganz toll. Ich meine, sie hat sie noch nicht so oft gesehen, weil Clara ja alle zwei Wochen bei meiner Mama ist und wir dann, meistens bin ich dann bei ihm auf dem Dorf, wenn die Clara nicht da ist. Aber sie hat sie schon öfter gesehen und fragt auch immer nach ihr und durfte auch schon mal in ihrem Rollstuhl sitzen und das ist schon sehr süß, ja.
Cute. Schön. Ich stelle dir jetzt eine Frage und ich hoffe, das ist keine Frage, die du scheiße findest.
Weiß ich nicht.
I know. Famous last words. here I go. Okay, ich komme einfach rein.
Ja.
Bist du überrascht davon? Bist du überrascht von dir, wie gut du das alles schaffst?
Ich finde die Frage nicht scheiße. Aber weiß ich nicht, weil ich immer, also wenn ich jetzt ja sagen und dann, nachdem ich ja gesagt habe, würde ich denken, so, was bist du für eine arrogante Kuh, du schaffst das doch überhaupt gar nicht gut. Also von daher so, weiß ich nicht. Ja und nein. Nein, weil ich nicht weiß, ob ich es wirklich so gut schaffe. So.
Ich weiß jetzt auch nicht so viel, aber für mich sieht es von außen so aus, als würdest du das schon ganz schön toll hinkriegen. Du hast ein sehr glückliches Kind, wie du selber sagst. Ihr kriegt das irgendwie gewuppt. Ich glaube, deine Mutter ist sehr involviert und hilft viel. Und
auf jeden Fall.
Ja, ihr scheint das irgendwie ganz gut hinzukriegen und das ist doch großartig, finde ich.
Ja, schon. Es ist irgendwie, kriegen wir es hin und irgendwie habe ich ja auch ein ganz cooles Leben und bin im Großen und Ganzen glücklich, wenn man das so sagen kann. Ich weiß immer nicht, was Glück bedeutet. Das ist ja eigentlich nur ein Moment, aber ja.
Ja, aber
irgendwie
das
schon.
Das zu realisieren hat bei mir auch Jahrzehnte gedauert. Ich habe jahrzehntelang gedacht, Glück ist ein Dauerzustand und wenn ich den nicht erreiche, dann ist was mit mir falsch und ich muss es irgendwie anders machen. Bis ich dann irgendwann realisiert habe, nee.
Genau,
Glück
nee, das
ist ganz
geht
kurzer
gar nicht.
Moment. Ja. Und ja, kannst du fühlen, ist dann da und dann ist es aber auch wieder weg und wenn es weg ist, ist es auch völlig in Ordnung.
Genau.
Ja, Glück ist nichts, was man festhalten kann und was so von Dauer immer ist. Ich bin jetzt 10 Jahre glücklich. No.
Genau.
So läuft's nicht. Gibt's irgendwelche Sachen, die du noch pluggen willst? Gibt's Seiten, auf die du hinweisen willst, Organisationen, Projekte, die bei dir anstehen, Blogs, die man lesen soll, irgendwas, womit die Leute dich unterstützen können? Schieß los.
Also geht auf Kaiserinnenreich-Blog und lest euch unsere Geschichten durch und die von anderen Eltern. Denn das ist wichtig und geht da nicht nur drauf, wenn ihr Eltern seid. Und vor allem, was mir ganz wichtig ist, das ist keine Organisation, sondern das ist so ein Appell an, weil ich glaube, dass deinen Podcast viele kinderlose Menschen hören. Kinder gehen uns alle an und ich meine damit nicht irgendwie, wir müssen uns alle an den Händen halten und alle Kinder lieben. Ich bin tatsächlich jetzt nicht irgendwie ein riesen super Kinderfan. Also ich meine, so im Sinne von, ich habe Bock, mit denen immer abzuhängen.
Ja.
Aber darum geht's auch gar nicht. Ihr könnt auch Kinder nervig finden und keinen Bock auf die haben, aber im Großen und Ganzen gehen die uns alle was an. Denn wir waren alle mal Kinder und ich finde, es ist halt einfach ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen. Und vor allem die Belange von Eltern gehen auch uns alle was an. Hm. Wir als Gesellschaft müssen ja auch füreinander da sein. Und das meine ich auch absolut nicht auf eine Hippie-Art und Weise. Hm. Kriege ich nämlich gerade. Aber ne, Mann, vergesst das nicht, ey. Also das ist nicht nur, es gibt nicht nur Elternthemen, Kinderthemen oder Behindertenthemen. Denn Inklusion bedeutet halt eben, dass uns das alle was angeht. Hm. Und ja, wie gesagt, geht auf Kaiserinnenreich-Blog. Ansonsten fällt mir gerade nix ein. Guckt euch meinen Insta an, lest meine Beiträge und schreibt mir vielleicht auch mal.
Ich packe das alles in die Shownotes. Ich packe auch deinen Insta-Account natürlich da rein. Und du hast auch einen PayPal-Account, wo man dir Kohle schicken kann. Ne? Wenn sich jemand hier inspiriert fühlt und euch unterstützen will, könnte er das tun.
Habe ich.
Genau.
Ja,
den packen wir auch in die Shownotes.
Ja.
Ganz oben hin.
Ja, gerne.
Ne? Wenn jemand was rumliegen hat, dann gerne der Jasmin schicken. So.
Aber auch bitte für meine Arbeit, also nicht irgendwie einfach so, weil so von wegen, ich brauche jetzt eine Spende, das habe ich nämlich auch schon mal in einem Video klar machen wollen. Ich mache Arbeit und die mache ich größtenteils umsonst, wenn ich nicht gerade eine Kooperation mache, ist jetzt auch nicht so oft. Mhm. Und wenn ihr meine Texte geil findet und findet, dass ich einen wichtigen Beitrag leiste, dann schickt mir gerne Kohle, aber nicht als Spende, sondern halt als Obolus für meine Arbeit.
Okay. Gut, ja. Genau, so machen wir das. Ihr Lieben da draußen, wenn ihr ne, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr mir gerne auf Spotify folgen. Das macht wohl sehr viel, das bringt mich nach vorne, wie man so sagt. Nach wie vor sind 5-Sterne-Bewertungen auf Apple Podcast gerne gesehen mit einem netten Kommentar. Und ansonsten, wenn ihr Anregungen habt, tragischabergeilpodcast@gmail.com ist die E-Mail-Adresse. Freue ich mich auch. Ne? Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ich danke dir, Jasmin.
Sehr gerne.
Das war toll. Tschüss.
Tschüss.